Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es ist eine hochkarätige Kunstsammlung, die seit der Nachkriegszeit zu den Beständen des Landesmuseums und des heutigen Sprengelmuseums Hannover gehört, die Sammlung Döbecke. Ursprünglich wollte man schon vor 5 Jahren Forschungsergebnisse zu dieser Kunstsammlung vorlegen, denn man vermutet, dass sich darin zahlreiche Werke NS, verfolgungsbedingt entzogener Kunst, befinden. Doch dann wurde die berühmte Sammlung Gurlitt in München gefunden, der sogenannte Schwabinger Kunstfund, und daraufhin das Thema Provenienzforschung an deutschen Museen nochmal neu aufgerollt. Jetzt aber präsentiert das Sprengelmuseum Hannover endlich seine Ausstellung mit Bildern aus der Sammlung des Berliner Immobilienhändlers Konrad Döbecke. Wenig weiß man über diese Werke, umso besser, dass unser Kunstkritiker Carsten Probst sie bereits sehen konnte. Schönen guten Abend, Herr Probst.
Ja, hallo.
Was für Arbeiten gehören denn zur Sammlung Döbecke?
Also insgesamt sind es 114 Kunstwerke, die Döbecke kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs unter anderem von Max Liebermann, Ernst Ludwig Kirchner, Lovis Corinth oder Edvard Munk zusammengestellt hat, dann ans Landesmuseum Hannover verkauft hat. Durchweg, muss ich nach dem ersten Durchgang sagen, qualitativ absolut hochstehende Werke. Sie haben zum Beispiel von Max Liebermann eins von seinen Sportbildern, Tennis am Strand, oder ein bekannter Porträtkopf von Alexej Jawlensky von 1912, Turandot 2, der auch heute zu den wichtigen Teilen in der Sammlung des Sprengelmuseums gehört. Und insgesamt würde man sagen, der Schwerpunkt liegt auf Gemälden des deutschen Impressionismus und des Expressionismus, insgesamt eher kleinere oder Mittelformate, aber eben ganz ausgesuchte Qualität.
Lange wurde ja nicht nach einer möglichen heiklen NS-Belastung der Bilder gefragt. Warum eigentlich so lange nicht?
Ja, das hängt so ein bisschen mit den Umständen zusammen. Wir haben in Hannover zunächst ja die großen Verluste im Zweiten Weltkrieg gehabt, während des Zweiten Weltkriegs bzw. während des Dritten Reiches, des sogenannten, wo zunächst entartete Kunst aus diesen Sammlungen beschlagnahmt wurde, wie sie damals hieß. Diese Verluste hat man dann nach dem Krieg aufzufüllen versucht oder zu kompensieren versucht, indem man Sammlungen angekauft hat. Und damals hat man eben noch nicht so genau hingeschaut wie heute. Und lange Zeit war dieser Sammler Karl Döbecke einfach auch überhaupt nicht bekannt. Es war überhaupt nichts von ihm herauszufinden. Und auch das macht es bis heute schwierig. Hören wir dazu vielleicht ganz kurz die Provenienzforscherin am Sprengelmuseum Hannover, Annette Baumann, die sich eben in den letzten Jahren mit dieser Sammlung intensiv befasst hat.
Die Hauptschwierigkeit bei der Erforschung der Sammlung liegt darin, dass wir keinen privaten Nachlass der Familie oder des Sammlers, Händlers Konrad Döbecke zur Verfügung haben für die Forschung. Wir haben nur die Schriftverkehre, die sich auch in öffentlich zugänglichen Archiven befinden, hier im Staatsarchiv Hannover als auch im Stadtarchiv Hannover. Darüber hinaus müssen die einzelnen Werke beforscht werden.
Jetzt klingt das so, als wäre das eine sehr mühsame Arbeit gewesen. Was hat man denn herausgefunden?
Ja, die Arbeit ist sehr mühsam. Vielleicht fängt man erstmal mit den Dingen an, die man weiß und die auch klare Indizien für eine NS-Belastung dieser Sammlung darstellen. Das beginnt also mit Ferdinand Stuttmann, dem damaligen Direktor des Landesmuseums in Hannover, der den Ankauf der Sammlung 49 ja eingefädelt hat. Stuttmann war aber 1933 schon sehr frühzeitig Mitglied der NSDAP und er war auch in dieser Zeit des sogenannten Dritten Reiches aktiv an der Aussonderung von beschlagnahmten jüdischen Kulturgut und der sogenannten entarteten Kunst aus Museen in Hannover beteiligt. Und dann eben kurz nach Kriegsende wurde er wieder als Direktor des Landesmuseums eingesetzt und hat da offenkundig alte Seilschaften auch wirken lassen. Also diese Ankäufe sollten überwiegend Kriegsverluste kompensieren. Aber dann gibt es auch eine Korrespondenz mit Konrad Döbecke, der dann auch zum Beispiel Stuttmann den Rat gegeben hat, das eine oder andere Werk jetzt bitte nicht vor der Verjährungsfrist zu zeigen, weil sonst, Zitat, irgendein Herr Silberstein es wiederhaben will. Und man hat dann eben nach und nach seit ungefähr 2007 zahlreiche Versuche unternommen, mehr über diesen Sammler zu erfahren. Aber es ist eben, wie in dem O-Ton auch schon gesagt, sehr, sehr hart, überhaupt an Archivdaten, an Fakten heranzukommen, weil viele private Archive auch offenkundig während des Krieges zerstört wurden.
Das bedeutet also, es gibt zwar jede Menge Indizien, aber so wirklich schlaghaltige Beweise, Nachweise gibt es bislang nicht.
Gibt es bislang nicht. Also dazu zählen zum Beispiel, ja, was man so braucht für die historische Forschung, irgendwelche Kaufbelege, Verträge, Geschäftsunterlagen, Quittungen, Herkunftsnachweise. Ich will Ihnen mal kurz zwei Beispiele nennen, wo das wirklich fast quälend deutlich wird, dass man eigentlich nur denken kann, ja, es ist so wahrscheinlich, dass es da irgendeinen Hintergrund gibt, aber richtig nachweisen kann man es nicht. Also nehmen wir ein Beispiel, Lovis Corinth, von dem es einige Werke in dieser Sammlung gibt. Nach dem Tod 1926 des Künstlers wurde eine große Retrospektive in Berlin ausgerichtet und dort wurden viele private Sammler als Leihgeber genannt, in diesem Zusammenhang auch jüdische Sammler. Also da gibt es zum Beispiel ein Porträt Lovis Corinth von seiner Tochter, jetzt in dieser Sammlung Döbbige, Wilhelmine mit Katze von 1924. Die stammt nach der Provenienzgeschichte von einem Wiener Galeristen Justin Tannhäuser, der 1937 dann als Jude in die USA emigrieren musste. Auf der Rückseite des Bildes ist dann als Besitzer der Geschäftsassistent von Tannhäuser Paul Römer verzeichnet. Und wie es dann von Tannhäuser an Römer und von Römer an Döbbige gelangt ist, darüber gibt es keine Unterlagen. Oder ein Blumenstillleben, noch grausamer diese Geschichte, von einem Sammler namens Fritz Rosenberg in Berlin, dessen Schicksal sich bis zu seiner Ermordung im Vernichtungslager Sobibor 1943 dann verfolgen lässt. An seine Erben wurden nach dem Krieg dann schon zahlreiche Vermögensstände zurückgegeben, aber dieses Bild von Corinth, das sich eben jetzt in der Sammlung Döbbige befindet, das taucht in keiner Auflistung seiner Vermögenswerte auf. Also es ist so wahrscheinlich, dass es zu diesem Eigentum der Familie Rosenberg gehörte, aber es lässt sich eben nicht nachweisen.
Was heißt denn das jetzt für das Sprengelmuseum Hannover für den Umgang mit dieser Sammlung in Zukunft?
Ja, darüber habe ich auch mit Carina Plath gesprochen, die im Sprengelmuseum eben die Abteilung Malerei und Zeichnung leitet. Natürlich kann man mit so einer grausamen Belastung dieser Sammlung nicht einfach so alltäglich weitermachen. Man muss sich dazu verhalten. Sie sagt, man werde jetzt nächstes Mal alle Bilder und Forschungsergebnisse online stellen, also über die Ausstellung hinaus, und berät derzeit gerade das weitere Vorgehen. Zum Beispiel ist denkbar, dass man eine gesonderte Präsentation in einem kleineren Saal macht mit den wirklich sehr wahrscheinlich belasteten Werken. Das hat man vor Jahren schon mal gemacht mit gefälschten Bildern, also das könnte ein Vorbild sein. Klar ist in jedem Fall, das Museum muss sich dazu verhalten, weil die Lage natürlich sehr, sehr viel drängender, sehr, sehr viel unmittelbarer noch erscheint als bei der Sammlung Gurlitt.
Also transparent machen steht an erster Stelle.
Das ist das Gebot der Stunde, würde ich sagen, und das sieht das Museum eigentlich auch so.
Die Ausstellung Verfemt gehandelt, die Sammlung Döbbige im Zwielicht von Corinth bis Kirchner im Sprengelmuseum in Hannover, die hat für uns Carsten Probst besucht. Zu sehen ist sie bis zum 17. November. Herr Probst, vielen Dank.
Gerne.